Wer ist denn diese Zion? Fragt ein Kind die Eltern nach dem Gottesdienst. Und was ist denn das für eine Tochter? Wer ist ihre Mutter? So fragen die Kinder. Tochter Zion singen wir in der Adventszeit. Es ist eines der beliebtesten Lieder. Es wird viel und oft gesungen. Die meisten kennen es noch auswendig. Der eine mag es, der andere weniger. Ich weiß es nicht, wie es Ihnen geht. Es ist mir aber auf jeden Fall so vertraut, dass ich die Botschaft, jedenfalls geht es mir so, gar nicht mehr höre. Ich singe es einfach. Ich singe es einfach, mal mehr, mal weniger gern. Wir wollen uns das Lied heute genauer anschauen. Gott kommt uns entgegen, dreimal in der Geschichte. Es beginnt vor über 2500 Jahren. Zacharja lebt im 6. Jahrhundert vor Jesus. Er ist ein Sohn von Berechia und ein Enkel von Iddo. Er stammt aus einer Priesterfamilie und ist einer der letzten Propheten des Alten Testaments. Er ist ein Prophet, das heißt, er spricht seine Worte im Auftrag von Gott. Er hat eine schwierige Aufgabe, denn er muss schwierige Worte in eine schwierige Situation von Israel sagen. Das Volk Israel ist seit Jahrzehnten in Gefangenschaft in Babylon. Und niemand rechnet in dieser Situation, dass Gott noch an sie denkt. Denn sie haben es selbst verschuldet. Selbst verschuldet, dass sie selbst Sklaven geworden sind. Resigniert und deprimiert fristen sie ihr Dasein im fremden Land. Sie haben Heimweh. So hören wir im Psalm 137: An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. In diese trostlose Situation hinein kommt nun der Prophet und er wird seinem Namen gerecht. Denn Zacharja, das heißt, Gott hat sich erinnert. Und das verkündigt er auch, der Zacharja. Wir haben es gehört. Du Tochter Zion, freue dich. Dein König kommt zu dir. Das ist die neue Botschaft nach Krieg und Krise, nach der Verschleppung. Jerusalem darf jubeln. Zion kann sich freuen. Zion, das ist der heilige Berg in Jerusalem. Später wurde die ganze Stadt Jerusalem so benannt und noch später das ganze Israel. Zion. Zion ist für Gottes Handeln, für seinen Segen ein bevorzugter Kanal. Immer wieder geht der Segen Gottes über Zion in alle Welt. Vor langer, langer Zeit verheißt Zacharja einen Zukunftsherrscher, einen Retter, einen König. Die Juden haben sich darauf gefreut. Die wollten einen Retter für ihr Volk. Aber sie haben einen ganz anderen erwartet, als Zacharja ihn verheißen hat. Sie wollten einen starken, einen, der alles umkrempelt, der die politischen Verhältnisse wieder zurechtrückt. Keinen, der auf einem Esel kommt. So einen wollten sie nicht. Und darum haben sie das auch nicht verstanden. Die Juden haben diesen Messias, den Zacharja verkündigt hat, Jahrhunderte nicht verstanden. Gott kommt anders, als ich es erwarte. Er rettet die Welt anders, als wir es erwarten. Er bringt den Frieden anders in unsere friedlose Welt, als wir es erwarten. Leicht können wir ihn übersehen. Wenn wir dieses hören, siehe, dein König kommt zu dir, dann sehen wir schon vorm inneren Auge Palmsonntag. Wir haben es auch im Evangelium gehört. Jesus zieht in Jerusalem ein. 500 Jahre später, Jerusalem bleibt für Gott ein besonderer Ort. Zion bleibt ein besonderer Ort. Und Jesus kommt tatsächlich auf einem Esel. Die Menge jubelt ihm zu mit Palmzweigen. Dort erfüllt sich 500 Jahre später diese Vorhersage. Entweder Jesus ist der größte Spinner aller Zeiten, der das auf sich bezieht, oder Gott kommt tatsächlich in unsere Welt. Die Menschen fragen ja am Ende, wer ist der? Ist es ein Spinner? Ein Messias, wie es viele gab in unserer Zeit? Oder kommt der Schöpfer dieser Welt tatsächlich zu uns? Macht sich ganz klein. Das ist die entscheidende Frage. Dieser Einzug nach Jerusalem, dieses Palmgewedel, das gehört ja eigentlich zum Palmsonntag. Das gehört in die Passionszeit. Das hören wir einige Tage vor Karfreitag. Aber heute zum dritten Advent, wie passt denn das? Palmsonntag im Advent? Hat sich derjenige, der sich das ausgedacht hat, und das war nicht ich, hat er sich vertan? Natürlich nicht. Aber es ist spannend, die Verbindung zu entdecken. Sacharja, diese Verheißung, sie schlägt eine Brücke zwischen der kleinen und der großen Passionszeit. Die Adventszeit ist ja eine Passionszeit. Das haben wir ein bisschen vergessen heutzutage. Aber wir haben es gehört in der Liturgie. Es ist die Passionsliturgie. Die ist ganz schmal, das Halleluja verstummt. Nur, Herre Gott, erbarme dich. Das ist Passionsliturgie. Adventszeit und Passionszeit sind wie Geschwister, wie Bruder und Bruder. Die gehören zusammen, genauso wie Weihnachten und Ostern zusammengehört, sind ganz eng miteinander verbunden. Und wir hören jetzt vom Chor diese erste Strophe, von der Gemeinde natürlich. Das haben wir nochmal gedreht, tut mir leid, der Chor hat schon geguckt. Die ganze Gemeinde natürlich, wir singen diese Verheißung von Sacharja, die sich in Jesus Christus erfüllt. Die erste Strophe von dem Lied Tochter Zion Nummer 13. Wir springen weiter in der Geschichte. Karl Georg Raumer, er ist Lehrer für Biologie und Geologie in der Nähe von Nürnberg. Er hat einmal wieder Freunde und Bekannte eingeladen zu einem musikalischen Abend. Man isst zusammen, man musiziert zusammen und man unterhält sich über den christlichen Glauben. Die Familie Raumer gehört zur Erweckungsbewegung. Viele, auch christliche Lieder, werden gesungen. Sie singen, wie auch schon öfter zuvor, den schönen Triumphchor von Georg Friedrich Händel, sein Oratorium Judas Maccabäus. Hinterher sagt eine der Gäste, Selma Schubert, es ist eigentlich schade, dass es zu dieser festlichen Melodie gar keinen richtigen christlichen Text gibt. Daraufhin sagt ein anderer, Friedrich Ranke, er ist Lehrer und 25 Jahre alt. Da kann ich helfen. Ich habe vor einigen Jahren zu dieser Melodie einen eigenen Text geschrieben. Es ist ein Lied für den Palmsonntag. Sie singen es und alle sind begeistert. Vor 190 Jahren. Später wird Friedrich Ranke Pfarrer, verheiratet mit Selma Schubert. Die vierte Strophe, in der der Esel vom Palmsonntag erwähnt wird, fällt schon bald weg. Aber die ersten drei Strophen werden immer bekannter als geistliches Volkslied. Selma Ranke, sie wundert sich darüber, dass dieser Text ihres Mannes so berühmt wird. Er ist doch so schlicht, kurze Sätze, kurze Strophen. Sie hätte nie gedacht, dass es mal so passiert. Sie selbst hat das Lied immer geliebt, gerade weil es so einfach ist. Wenn sie es gesungen hat, hat sie sich Jesus besonders nahe gefühlt. Die Melodie ist von Händel aus dem Oratorium, erst von Josua. Genau, Josua. Es ist eine Melodie für den siegreich heimkehrenden Kundschafter Kaleb. Den lesen wir im Buch von Josua. Kaleb, der Kundschafter, kommt zurück. Und diese Melodie war so erfolgreich, dieses Oratorium. Händel hat gesagt, ich nehme die Melodie gleich nochmal für Judas Makkabäus. Dann wurde das noch berühmter, diese Zeile, seht, er kommt mit Preis gekrönt. Und dieser Triumphtext, er passte nicht nur ins Alte Testament, sondern zu allen weltlichen Herrschern und militärischen Zwecken. Friedrich Ranke aber, er hat dann die Melodie ganz anders geprägt. Sein Text bleibt ganz nah bei Zacharias Vision, ganz nah beim Evangelium vom Einzug Jesu. Das Einzige, was er hinzufügt, ist der Friedefürst. Der Friedefürst stammt aus Jesaja 9, einer klassischen Weihnachtsverheißung. Und dann klingt der Text gar nicht mehr triumphierend, militärisch. Er erinnert nicht mehr an ein Schwertergeklirr und doch spricht er von einem König, der allen Klischees eines Königs widerspricht. Er reitet nicht auf einem Königspferd, auf einem Kriegspferd, sondern auf einem milden Esel. Ein Friedefürst, aber auch ihm geht es um ein ewiges Reich. Und diesen Text von Ranke mit der Melodie von Händel wollen wir nochmal singen, die erste Strophe. Wir sind im Heute angekommen. Wer ist diese Tochter Zion? Wir kennen das vielleicht, wenn man spricht auch von den Söhnen und Töchtern unseres Landes oder einer Stadt. Tochter Zion, es ist die personifizierte Stadt Jerusalem. Damit sind alle Einwohner genannt. Tochter Zion. Wir haben es vor uns, den Text und die Melodie. Majestätisch und punktiert ist der Anfang und dann folgen diese bekannten, aufsteigenden, freudigen Achtelnoten. Beim Wörtchen laut gipfelt es im höchsten Ton. Die zweite Zeile, jauchze Jerusalem, wiederholt nochmal das Gleiche. Der Mittelteil ist dann verhaltener. Er wendet sich quasi nach innen, bevor dann die Spannung wieder ansteigt und die ersten beiden Zeilen wiederholt wird. Wie geht's mir mit diesem Lied? Wie singen Sie das? Woran denken Sie? In der Adventszeit beginnt schon das neue Kirchenjahr. Das Kalenderjahr am 1. Januar beginnt in einer lauten Nacht mit rauschenden Festen und leuchtenden Raketen. Das Kirchenjahr beginnt still und ruhig mit Gottesdienst. Es brennen nur 1, 2, 3 Kerzen. Aber die Botschaft ist gewaltig. Siehe, dein König kommt zu dir. Am 1.1. ist ein Heidenlärm, aber auch eine Heidenangst. Die Menschen fragen, was kommt? Unheimliche Fragen, keine Antworten. Niemand weiß, was kommt. Der ehemalige Bundespräsident Gustav Heinemann hat 1948 gesagt, wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen aber, wer kommt, Christus kommt. Im Advent nur ein Licht, nur 3 Kerzen, aber eine große Hoffnung. Und wir freuen uns und wir können fröhlich davon reden, wer kommt, unser Erlöser kommt. Der 1. Januar, er stellt uns in den Strom der Zeit. Er erinnert uns an die Vergänglichkeit. Der Advent stellt uns in den Strom der Liebe Gottes. Er erinnert uns hoffnungsvoll an die Ewigkeit. Gottes Liebe leuchtet auf. Söhne und Töchter von Stangengrün, freut euch, denn euer König kommt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.